Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, schönen guten Morgen hier am Messesonntag. Herzlich willkommen zum blauen Sofa. Wir haben Besuch aus Moskau bekommen. Güzel Yakhina ist zu uns aufs blaue Sofa gekommen. Sie stellt uns ihren neuen Roman vor, Dieti Mai, zu Deutsch Wolga-Kinder. Übersetzt hat ihn Helmut Ettinger und im Aufbauverlag ist er erschienen. Dobro pozdravljat, ihr Applaus für unsere Autorin hier auf dem blauen Sofa.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für diese Einladung und ja, fangen wir an.
Fangen wir an. Was gibt's Besseres, als jetzt über diesen Roman zu sprechen? Also, du hast einen neuen Roman geschrieben über die Wolga-Deutschen im 20. Jahrhundert. Wenn man deine Biografie sieht, liegt es vielleicht erstmal nahe. Du stammst von der Wolga aus Kasan. Du hast in Deutschland Deutsch studiert. Daher, diese Anekdote muss ich jetzt wirklich noch loswerden.
Ja.
Wir haben zusammen im Studentenwohnheim gewohnt, 1995,
schon, ja.
96, wo du Deutsch und ich Russisch studiert habe. Und das haben wir also im Telefon festgestellt. Jedenfalls, du hast eine starke Affinität zu Deutschland, stammst von der Wolga und schreibst einen Roman über die Wolga-Deutschen. Liegt erstmal nahe, aber ähnlich wie im ersten Roman zu Leica, schreibst du über die Verwerfungen der Stalinzeit und die Anfänge der Sowjetunion. Ein sehr schonungsloser Bericht, wenn man von einem Roman so sprechen kann. Warum wählst du ausgerechnet diese harte Zeit?
Naja, ich spüre tiefstes Mitleid für alle Leute, die damals gewohnt haben. Denn es war eine ganz schwierige Zeit. Es war eine Zeit von einer Hand der großen Tragödien. Es gab erst mal die Revolution, danach kam der Bürgerkrieg, danach kam der Hunger, und zwar Hunger an der Wolga, nicht nur an der Wolga. Danach kamen die Stalin-Repressionen, danach kam der zweite Hunger und so weiter. Das heißt, diese Tragödien, die gab es so viel und die alle kosteten Millionen von Leben, von Menschenleben. Auf einer Hand. Aber auf der anderen Hand hatte man in der gleich diesen Zeit, ich spreche jetzt von 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, gab es den Aufschwung von der Kultur. Die Literatur, die Poesie explodierten wirklich. Majakowski, Jesenin, Block, das alles, die alle haben ihre besten Werke in diesen Zeiten geschaffen. In Russland wurde zum Beispiel eine neue Kunstrichtung erfunden, Konstruktivismus. Das ist die Kunstrichtung für bildende Kunst, für Architektur, für Fotografie und auch die bildende Kunst und Kinematograph, das Kino. Sergei Eisenstein hat seine besten Werke in der Mitte der 20er Jahre geschaffen. Das heißt, auf einer Hand haben wir große, schwere Tragödien, viel Blut, viel Grausamkeit, aber auf der anderen Hand haben wir wirklich den Aufschwung von der Euphorie, von dem Enthusiasmus. Und diese Mischung, diese tragische Mischung, die bewegt mich unheimlich.
Aber deine Bücher behandeln ja einen sehr tragischen Stoff und nicht eben diesen Konstruktivismus und diese Aufbruchsstimmung. Ich habe mich, als ich diese Romane zum ersten Mal gelesen habe, gefragt, wie sie in Russland aufgenommen werden. Es ist eine sehr schonungslose Darstellung dieser Zeit in deinen Büchern. Es ist sehr tragisch. Und wir erleben ein Russland, das sehr nationalistische Töne hat und in der diese Zeit, über die du schreibst, glorifiziert wird. Ich habe mich gefragt, das war mein erster Gedanke, wie werden diese Bücher aufgenommen in Russland?
Naja, ich kann mich nicht beschweren. Über die Auflagen auf jeden Fall. Die Bücher, soweit ich verstehen kann, werden ganz gut akzeptiert. Ich bekomme viele Briefe, viele E-Mails. Heutzutage ist der Zugang zum Leser ganz leicht. Die schreiben einfach über Facebook oder kommen zu den Treffen mit den Autoren. Und ja, eigentlich, ich darf mich nicht beschweren. Nee. Ich würde nicht sagen, dass diese Zeit zurzeit glorifiziert wird, verschönt wird. Ehrlich gesagt, so wie ich das verstehe, hat man eher keine klare und deutliche Position. Man hat keine klare und deutliche Politik in dem Sinne. Deswegen hört man verschiedene Stimmen, unterschiedliche Stimmen. Deswegen nimmt diese Vergangenheitsaufarbeitung auch manchmal ganz strenge Formen an, auch manchmal ganz ekelhafte Formen an. Aber trotzdem, diese Aufarbeitung, die geht sehr aktiv. Die läuft wirklich sehr aktiv ab.
Vielleicht formuliere ich meine Frage anders. Deine Bücher sind wirklich Bestseller in Deutschland mittlerweile, in Russland auf jeden Fall. Wolga-Kinder war 2018 das meistverkaufte Buch auf Russisch.
Ja.
Aber dann stelle ich die Frage mal anders. Warum meinst du, nimmt man dir in deiner, nimmt man dir jetzt in dieser Zeit in Russland nicht übel, dass du diese Stalinzeit in ihrer wirklich schonungslosen Grausamkeit zeigst?
Das darf ich machen. Ich habe kein einziges Mal in meinem Leben Zensur erlebt. Kein einziges Wort ist in beiden Büchern gestrichen worden. Das erste Buch, Suleika öffnet die Augen, ist über die Entkulakisierung und über die Vernichtung des reichen Bauerntums in 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das zweite Buch ist über die Wolgadeutschen, die halt auch im Jahre 1941 von ihrer Heimat von Wolga deportiert wurden. Und ja, die Bücher werden verlegt und die werden auch übersetzt. Und ich muss sagen, die Übersetzungen in die Fremdsprachen werden auch staatlich unterstützt.
Sprechen wir über die Wolgadeutschen. Da ist wirklich sehr viel Stoff, alleine in diesem Bereich Wolgadeutsche, wenn man die Geschichte geht, sehr viel Stoff darüber zu reden. Deine Bücher sind historisch wirklich hervorragend recherchiert und du gehst in eine Geschichte hinein, die wirklich sehr aufschlussreich ist. Die Wolgadeutschen hatten unter Lenin eine ganz entscheidende Bedeutung, beispielsweise bei der Weltrevolution, zumindest bei seiner Vorstellung von Weltrevolution. Vielleicht kannst du noch mal über das Schicksal der Wolgadeutschen ja ein bisschen unserem Publikum hier in Frankfurt auf der Messe erzählen.
Ganz gerne. Das war wirklich eine extrem interessante Geschichte, denn die ersten Deutschen kamen zur Wolga in den Jahren 1763, 64. Damals schrieb Katharina II., die selbst Deutschin war, sie schrieb zwei Manifeste, einladende Manifeste. Und die Leute aus Deutschland, damals gab es kein vereinigtes Deutschland, es waren die deutschen Länder, die kamen nach Russland. Und diese Reise nach Russland, die war extrem lange, die dauerte bis zu einem Jahr. Und man verstand schon, es war ein Weg, es gab keine Rücktickets sozusagen. Die Leute aus deutschen Städten sind übers Meer nach Russland gekommen, und zwar in die Steppe an der Wolga. Und da plötzlich haben sie sich in dieser einsamen Gegend gefunden. Das waren vor allem die Handwerker, keine Bauer. Die hatten keine Erfahrung mit Landbearbeitung. Und plötzlich stehen sie da und auf einer Hand sehen sie die Riesensteppe, auf der anderen Hand sehen sie den Riesenfluss Wolga, und da müssen sie überleben. Und das war ein Kampf ums Überleben. Und ja, aus der Steppe kamen die Nomaden, die wilden Kirgisenhorden. Sie haben das Vieh sich genommen, denn die Kirgisen glaubten, das ganze Vieh in der Steppe gehört ihnen. Und sie haben die Leute, die armen deutschen Leute, auch in die Sklavenheit gejagt und verkauft. Das war aus der Steppe, das kam aus der Steppe. Und von der russischen Seite, da kam zum Beispiel die Volksarmee mit Emelian Pugatschow und hat auch die deutschen Dörfer, die deutschen Kolonien überfallen und so weiter. Also eine ganz interessante, abenteuerische Geschichte. Und es war auch eine Verführung für mich, über diese Geschichte zu schreiben. Und es gab wirklich ganz viel Interessantes und Abenteuerisches. Aber dann später habe ich mich doch entschieden, nicht über diese frühen Zeiten zu schreiben, sondern über spätere Zeiten, über sowjetische Zeiten. Denn, das hast du ganz richtig gesagt, zu den sowjetischen Zeiten hatte diese Wolgadeutsche Republik eine ganz andere, ganz interessante Bedeutung für die Sowjetunion. Erstmal, direkt nach der Revolution 1917, hat die Regierung die Wolgadeutsche als Instrument der Weltrevolution betrachtet. Man wollte wirklich, dass die eigenen sozusagen Deutschen helfen, diese Weltrevolution in Deutschland zu machen. Und man hat wirklich sehr drauf gehofft. Es ist nicht gelungen. Die Rolle der Wolgadeutschen Republik hat sich geändert. Danach glaubte man, diese Republik könnte Schaufenster der Errungenschaften von Sozialismus werden. Und zwar Schaufenster für Export, für Ausland. Und diese Rolle hat die deutsche Wolga-Republik ganz schön gespielt. Sie hat wirklich mit den Errungenschaften geglänzt. Der erste sowjetische Traktor wurde da gebaut und gemacht. Wolga-Deutsche Republik war die erste Republik in der Sowjetunion mit der 100-prozentigen Kollektivisierung. Das heißt, da gab es nur Kolchose. Die Wolgadeutsche Republik hatte ihr eigenes Kinostudio, in ihrem Kino, da hat man Filme gedreht. und so weiter und so fort. Das heißt, diese Rolle haben die Wolgadeutschen toll gespielt. Dann aber kam das Jahr 1933. Da kam Adolf Hitler zur Macht. Und der hat in seinen flammenden Reden wirklich sehr stark auf die Deutschen im Auslande gesetzt. Und das hat den Stalin erschrocken. Das heißt, jetzt, ab 1933, wurden die Wolgadeutschen als trojanische Pferde angenommen. Und es gab 1,3 Millionen dieser trojanischen Pferde in der Sowjetunion. Das war ganz gefährlich für Stalin. Der hat sich erschrocken. Und allmählich hat er auch diese nationale Reinigungskampagne gegen die Deutschen angefangen. Das heißt, viele Deutsche wurden gereinigt, sozusagen. Und dann im Jahre 1941 war dann die letzte, die tragische Akkorde, wo wirklich alle Leute aus der Wolgadeutschen Republik deportiert wurden nach Kasachstan, nach Altaigebirge, nach Ural, nach Sibirien. Und das waren 438.000 Leute.
Gereinigt, muss man noch mal sagen, das bezieht sich, dass die Vokabel, die du wählst, auf diese Säuberung unter Stalin, der...
Genau, ja. Es gab viele nationale Kampagnen. Mhm. Eine von denen war die deutsche Kampagne. Aber es gab auch polnische Kampagne oder japanische Kampagne, koreanische Kampagne und so weiter.
Ich möchte es nur noch mal erklären, wer sich in der sowjetischen Geschichte nicht auskennt. Säuberung heißt, es war ein Massenmord. Jeder geriet in den Verdacht der Spionage oder der Kollaboration und wurde umgebracht.
Nach Gulag geschickt, würde ich sagen. Ja.
Auch. Was dann mal da häufig dazu führte, dass die Leute ums Leben kamen.
Ja. Ne?
Jedenfalls, das möchte ich nur noch mal klarstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit der sowjetischen Geschichte nicht auskennen, dass sie das Wort Reinigung richtig einordnen können. Der Roman heißt auf Deutsch Wolgakinder. Das ist eine andere Übersetzung. Also auf Russisch heißt er eigentlich Kinder, die meinigen. In dieser Hochsprache sprechen wir vielleicht erst mal über den deutschen Titel. Du hast eine unglaublich sinnliche Sprache, einen unglaublichen Detailreichtum und man taucht als Leser schon direkt auf der ersten Seite ein in die wirklich Schönheit der Landschaften, diese Steppenlandschaft, in diese multikulturelle Community, die dort lebt, aus Deutschen, aus Russen, Baschkiren, Kalmücken, Kirgisen. Das hast du wirklich unglaublich detailreich beschrieben. Das zeichnet deine Literatur auch sehr aus. Und deswegen überschlagen sich auch viele Kritiker mit Lobeshymnen vollkommen zu Recht. Aber mit dem gleichen Detailreichtum beschreibst du auch den aufziehenden Horror, der kommt durch die Sowjetisierung. Nun spielt das Ganze in dem Dorf Gnadental und dort beginnt die Sowjetisierung. Steht Gnadental für den ganzen Horror der Sowjetunion? Hast du bewusst so ein kleines Dorf gewählt, um das Große zu zeigen?
Ganz genau. Ich wollte einerseits die Geschichte der Wolgadeutschen schreiben, die Geschichte der Wolgadeutschen Republik, aber andererseits auch durch diese kleine Geschichte auch die Geschichte der ganzen Sowjetunion. Gleichzeitig wollte ich, dass der Roman Wolgakinder historisch und nicht historisch ist. Das heißt, über ganz konkrete historische Ereignisse handelt, aber gleichzeitig über die ewigen Themen. Denn für mich ist das Thema vom Vater und Kind, diese Beziehungen Vater und Kind, ewig. Das gehört nicht zur Zeit, das gehört zur Ewigkeit. Deswegen versuche ich, diese zwei Ebenen auch zu beherrschen. So habe ich versucht, den Roman aufzubauen.
Und kommt da auch noch mal eine besondere Beziehung zu Wolga von dir zum Ausdruck oder ist das lediglich ein Stilmittel?
Ganz genau ist Wolga die Heldin des Romans. Der Roman beginnt mit dem Wort Wolga. Wolga taucht immer wieder in dem Roman auf, in den Gesprächen, in den Liedern, in den Gedichten. Und das letzte Kapitel des Romans spielt sich völlig im Wasser von Wolga ab. Und das habe ich mit Absicht gemacht. Zuerst ist Wolga ein Fluss, eine Quelle der Eingebung, der Schönheit, eine Quelle vom Fisch, also von Ernährung für die Leute, die da drauf wohnen. Ein Lieblingsgestalt, denn viele Wolgadeutschen lieben Wolga. Aber später, am Ende des Romans, wird Wolga zu einem Symbol, und zwar zum Symbol der Zeit. Und diese Zeit fließt die Helden entlang, fließt neben den Helden. Und eigentlich kann der Held der Jakub Iwanowitsch Bach, der Hauptheld des Romans, kann er dieser Zeit, diesen historischen Ereignissen nicht entgehen. Alle 22 Jahre der Romanhandlung versucht er wirklich, sich zu verbergen von der Zeit, sich zu verbergen von allen den Ereignissen, tragischen Ereignissen, die sich daneben abspielen. Und es gelingt ihm einige Jahre lang. Aber im Endeffekt soll er doch in dieses Wasser fallen und ein Teil der Geschichte des Landes werden.
Er ist dem Fluss der Zeit unterworfen, der durch den Fluss Wolga dargestellt wird.
Absolut.
Da schreibst du ja auch sehr eindringlich. Die Wolga, das muss man wissen, ist von November bis ungefähr März, also ungefähr November bis ungefähr März zugefroren. Und die ersten Jahre der Revolution kommen auf und man sieht es an den Gestalten, die Wolga herabgehen. Ja. Ich fand, das war auch eine ganz große Stärke des Romans. Wir sprechen über den Jakob Bach gleich noch. Aber er verfolgt die Revolution von seinem Einsiedlerhof. Und er bekommt ja eigentlich wenig mit. Er will sich dort schützen und sein Kind. Aber die Gestalten gehen die Wolga herab. Erst diese verhungerten Menschen, dann diese verhungerten Kinder. Weitere Folgen, das ist unglaublich gut beschrieben in dem Buch, dieses Grauen, das grau aufzieht, ohne dass es deutlich artikuliert wird. Sondern man merkt nur, irgendwas Entsetzliches passiert gerade und der Mann versteckt sich immer nur auf seinem Hof. Das finde ich eine ganz, ganz große Stärke dieses Buches. Folgen wir mal von dem deutschen Titel auf den russischen. Jetimai war der Ausspruch Katharinas?
Naja, im Roman gibt es eine Szene ganz am Anfang des Buches, wo Katharina II. Steht auf dem Ufer, auf dem Kai und trifft die einkommenden Übersiedler aus Deutschland. Und sie ruft ganz laut, ihr neuen Töchter und Söhne Russlands, freulich nehmen wir euch in unsere sichere Obhut, verheißen euch Schutz und elterliche Gunst. Ich bin nicht sicher, ob die gleichen Wörter Katharina gerufen hat. Da haben wir keine Beweise dafür. Aber es gibt Beweise, dass sie mehrere Male da in St. Petersburg, in Kronstadt, in einer anderen Stadt, die deutschen Übersiedler getroffen hat und sie empfangen hat. Eigentlich hat mit diesen Worten Katharina den deutschen Übersiedlern versprochen, dass sie, dass der russische Staat, diese armen Leute, diese Neulinge, diese Kommlinge in die große Familie der Völker von Russland annimmt. Das war auch so eigentlich. Nur das war so bis zum Ersten Weltkrieg. Denn zu Zeiten des Ersten Weltkrieges hatten die Deutschen in Russland, die Russlanddeutschen, die Wolgadeutschen, die ersten Schwierigkeiten und dann zu Sowjetzeiten schon immer mehr Schwierigkeiten. Und das alles hatte tragisches Ende. Im Endeffekt sind die Wolgadeutschen, die Russlanddeutschen zum Waisenvolk in Russland geworden. Denn die waren weise, die waren ohne Eltern. Eigentlich hatten sie diese elterliche Gunst, diesen elterliche Schutz nicht mehr. Deswegen könnte man Wolgadeutschen wirklich ein Waisenvolk in Russland nennen. Und diese Linien, diese Vaterlinien, die waren für mich auch ganz wichtig, denn der Roman heißt Wolga Kinder. Es geht einerseits natürlich um den menschlichen Vater, um den Haupthelden Jakob Bach. Der hat zwei adoptierte Kinder und widmet sein ganzes Leben diesen Kindern. Das ist eine Ebene. Auf der anderen Ebene aber, Kinder ist für alle Wolgadeutschen. Denn die waren wirklich als Volk, die waren ein Kind des großen russischen Reiches. Ein Kind, das im Endeffekt weise geworden ist. Und Stalin, Sie wissen es vielleicht, hatte einen offiziellen Namen in der Presse, Vater der Völker. Eigentlich, das wollte ich vergleichen, wie der menschliche Vater seine zwei Kinder aufwächst und wie Vater der Völker sich gegenüber den Völkern in Russland verhält.
Also da ist der Jakob Bach, der bis zur Selbstaufgabe seine Kinder beschützt vor den Wirren der Revolution und der andere der Tyrann. Die werden
das
kontrastiert.
Das stimmt schon, ja, genau, genau.
Ein bewusstes Stilmittel, um diese Grausamkeit auch der Zeit nochmal klarzumachen?
Absolut. Aber auch die deutschen Märchen, das müssen wir auch erwähnen.
Das besprechen wir jetzt auf jeden Fall. Du wählst ein starkes Stilmittel. Du gehst sehr elegant, machst du eine Gratwanderung zwischen Märchen und, Märchen und Bericht, könnte man sagen. Aber es ist ein stark fantastisches Erzählen, was du wählst in diesem Roman. Vielleicht erzählst du was zu diesem Stilmittel, weil es ist ja auch ein großes emotionales Anliegen, das zu wählen.
Ja, ich hatte mal die Idee, das war erstmal eine schwache Idee, mal zwei Ästhetiken zu vergleichen, die Ästhetik der düsteren sowjetischen Jahren und die Ästhetik der düsteren germanischen Märchen. Das schien mir interessant, ich musste nur den Gedanken, den Sinn dahinter finden. Erstmal habe ich mir gedacht, vielleicht werde ich den Roman über die Wehrlosigkeit der Folklore schreiben. Und zwar über die Wehrlosigkeit der Folklore ansichts der Ideologie. Denn während meiner Recherchen habe ich wirklich ganz interessante Sachen gefunden. Ich habe zuerst in Berlin im Museum von Kino einige Filme gefunden, die zu Zeiten von Hitler geschossen wurden. Und die haben wirklich ganz ideologisiert die deutschen Märchen gebraucht. Zum Beispiel, es gibt einen Film von 1935, der heißt Der gestiefelte Kater, wo am Ende des Filmes alle dem Kater Heil geben und rufen Heil dem Kater zum Beispiel. Oder es gibt den Film von 1937, der heißt Rotkäppchen und der Wolf. Und da, den ganzen Film durch, läuft der brave Jäger in der Uniform, die eins zu eins die Nazi-Uniform ist und so weiter. Das heißt, die Nazi-Ideologie hat absichtlich die deutsche Folklore zu den ideologischen Zwecken verwendet. Aber gleichzeitig, in denselben Jahren, fast mit denselben Märchen, hat man das Gleiche auch in der Sowjetunion gemacht. Denn ich habe ein Buch gefunden, das stammt aus dem Jahre 1935, ist in Saratow verlegt worden, heißt Märchen. Der Autor ist Leonid Lert. Und in diesem Buch werden die germanischen Märchen ganz stark kommunistisch ideologisiert. Da geht es zum Beispiel um die deutschen Riesen, die zum Stalin kommen. Oder um den letzten Teufel auf der sowjetischen Erde. Der trifft den Kommunisten, der Kommunist sagt harte Wörter, der Teufel fällt und stirbt und so weiter. Das heißt, zu der gleichen Zeit hat man die Märchen wirklich ganz stark gebraucht für die ideologischen Zwecke. Das war mein erster Gedanke, aber im Roman findet man das wenig. Eigentlich ist im Roman der weitere Gedanke zu finden, und zwar im Roman ist das germanische Märchen, das deutsche Märchen ein Symbol, eine Metapher des sowjetischen Märchens. Des sowjetischen Märchens, das sich nicht realisiert hat, nicht erfüllt hat. Im Roman gibt es viel Märchenhaftes, die Sprache ist märchenhaft. Im Roman gibt es, ja, drei Strehen, tapfere Schneiderlein, tapfere Trommler und so weiter. Es gibt viele märchenhafte Gestalten. Aber das ist alles sozusagen Schmuck. Denn unter diesen Märchen gibt es eine ganz feste Basis aus den historischen Ereignissen. Eigentlich würde ich als Autorin meinen Roman nicht als märchenhaften, nicht als fantastischen Roman beschreiben, sondern als einen ganz realistischen. Denn alle Märchen passieren im Kopf des Haupthelden. Und eigentlich ist der Roman über die Nichterfüllung des sowjetischen Märchens.
Es ist aber ein sehr interessantes Stilmittel, dieses Märchenhafte gepaart mit dieser brutalen Realität, die du immer wieder kontrastiert. Das zeichnet wirklich deinen Stil aus. Das andere sind die starken filmischen Elemente. Du bist Drehbuchautorin, du hast nicht nur Deutsch, sondern auch Filmwissenschaft studiert. Man merkt das auch dem Roman Suleika sehr stark an, diese starken, starken Szenen, die du beschreibst. Ist zuerst das Bild da und dann das Wort? Oder wie schreibst du deine Romane?
Ja, normalerweise ist immer das Bild das Erste, dann kommen schon die Wörter. Ich versuche, mehr den Wörtern mich zu widmen, aber eine Szene auszudenken ist immer leichter. Deswegen wirklich sind viele Sachen in dem Buch auch kinematografisch gemacht.
Wir müssen jetzt leider gleich Platz machen für unsere nächsten Gespräche mit Susanne Biedenkopf und Jens Biski. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Beide Romane sind stark autobiografisch. Suleika war deine Großmutter, der erste Roman. Jakob Bach, der Protagonist in den Wolga-Kindern, dein Großvater. Vielleicht kannst du uns über Jakob Bach noch zwei, drei Stichworte erzählen, wie er wirklich war.
Ja, Jakob Bach ist kein biografischer Held. Nein, das Buch ist meinem Großvater gewidmet. Ja, der war Deutschlehrer auf dem Lande, aber der Roman hat keine biografischen Züge. Die Helden im Roman sind eigentlich ausgedacht. Es gibt nur zwei reale Helden im Roman, Josef Stalin und Wladimir Lenin, die tauchen da auf, aber alle anderen Gestalten sind Fantasiegestalten.
Der meistverkaufte Roman der russischen Literatur 2018, Wolga-Kinder. Ich habe es mit großem Vergnügen gelesen, das Buch. Ganz herzlichen Dank, Güzel, dass du hier warst. Ich wiederhole es nochmal. Dietimai heißt der Roman auf Russisch, zu Deutsch Wolga-Kinder, Übersetzung Helmut Ettinger, der Verlag Aufbau Verlag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier auf dem blauen Sofa. Und dir ganz herzlichen Dank, dass du hier nach Frankfurt auf die Buchmesse gekommen bist.
Ich bedanke mich. Dankeschön.